Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Auch für die deutschen Judoka geht es derzeit um die Olympiastartplätze. Sie müssen in der Pandemie Wettkampf um Wettkampf bestreiten. Aktuell in Portugal die zweite Europameisterschaft innerhalb von 5 Monaten. Im Juni steht dann noch die Weltmeisterschaft in Ungarn an. Ende März hatten sich 7 Personen aus der deutschen Judo-Mannschaft mit Corona infiziert in einem Trainingscamp in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Es folgten Quarantänen, Abzug der Teams und komplizierte Rückholaktionen, die auch dem Präsidenten des deutschen Judo Bundes Sorgen bereiteten. Heute Nachmittag habe ich Daniel Keller gefragt, was er aus diesen Erlebnissen gelernt hat und welche Konsequenzen daraus gezogen wurden.
Also für uns war wichtig, dass wir da keine kurz entschlossenen Entscheidungen treffen, sondern dass wir genau hinschauen und eine Auswertung vornehmen. Das haben wir gemeinsam getan mit den Athleten und auch mit unserem medizinischen Team und haben jetzt 3 neue Festlegungen. Zum einen die Festlegung, dass wir keine internationalen Lehrgänge mehr anfahren werden, sondern nur noch nationale Lehrgänge, wo wir selber auch das Hygienekonzept lückenlos überwachen können. Und als zweites haben wir eingeführt, gültig ab Anfang nächster Woche, dass an allen Bundesstützpunkten, wo unsere Athleten, vor allem die Olympiakaderathleten, sich aufhalten, täglich sich testen lassen müssen und auch täglich testen lassen wollen. Und als drittes werden wir nochmal ganz genau hinschauen, wie wir die weitere Wettkampfplanung bis zu den Olympischen Spielen gestalten.
Es reicht also nicht, so Ihr Fazit, sich auf die Veranstalter zu verlassen. Sie müssen das Testen alles selber in die eigenen Hände nehmen?
Also wir müssen nach unserer Analyse ein Stück weit unterscheiden zwischen den Wettkämpfen und den Lehrgängen, die wir bis dato besucht haben. Das Hygienekonzept für die internationalen Wettkämpfe, die organisiert sind von der Internationalen Judo-Föderation, scheinen sicher, so sicher, wie sie halt an der Stelle nur sein können. Bei den Lehrgängen haben wir große Fragen und dementsprechend können wir, glaube ich, sagen, die Wettkämpfe reisen wir an mit den Athleten, wo es notwendig ist. Und bei den Lehrgängen müssen wir selber Herr des Verfahrens werden.
Das sind nun alles zusätzliche Kosten, die da auf Sie zukommen werden oder auf Sie zugekommen sind. Wer zahlt das alles?
Naja, das ist eine große Frage, aber klar ist, hier sollten wir nicht an den Kosten irgendwo sparen, aber für uns als Verband ist es natürlich eine doppelte Belastung. Wir haben zum einen jetzt die Mitgliederzahlen vom letzten Jahr. Wir haben einen Verlust von knapp 12%. Das macht sich natürlich finanziell auch bemerkbar. Dementsprechend sind natürlich solche Corona-Maßnahmen auch eine Herausforderung für uns.
Wie hart sind denn insgesamt die finanziellen Belastungen und Konsequenzen, die Sie durch Corona treffen?
Also man muss sich vorstellen, dass wir mit einem Wegbruch von zwischen 10.000 und 14.000 Mitglieder haben wir also auch Einbußen, die sich zwischen 100 und 140.000 Euro irgendwo bemessen in dem Rahmen. Bei dem, was wir jetzt schon bis dato an zusätzlichen Maßnahmen haben, reden wir in ähnlicher Kostengröße von Investitionen für Schutzmaßnahmen für unsere Sportler. Und das können wir auf Dauer natürlich nicht durchhalten. Hier brauchen wir Unterstützung und hier sind wir in Gesprächen und müssen auch ein Stück weit Druck machen gegenüber BMI, dass hier weitere Mittel freigegeben werden für uns.
Das heißt, Sie werden sich konkret an das Bundesinnenministerium, das ja für den Sport auch zuständig ist, wenden und um finanzielle Unterstützung extra bitten?
Ja, wir haben bis dato eine Regelung, dass wir für internationale Wettkämpfe Testungen bezahlt bekommen. Alles, was den Trainingsbetrieb angeht und die dortige Testung, die wir bis dahin schon vorgenommen haben und jetzt auch die Verschärfung mit einer täglichen Testung, die bekommen wir nicht bezahlt. Da gibt es bis dato keine Unterstützung. Und hier ist unser erster Ansprechpartner der Bund. Und selbstverständlich werden wir uns auch mit den Bundesländern auseinandersetzen, wo die Bundesstützpunkte platziert sind.
Wäre auch der Deutsche Olympische Sportbund ein Ansprechpartner?
Der DOSB steht uns natürlich an der Seite, gemeinsam als Interessenvertreter mit dem BMI zu sprechen und wird sicherlich auch unser Anliegen unterstützen. Der DOSB hat auch eine sehr gute Athletenvertretung, die sich auch einen weiteren Ausbau der Schutzmaßnahmen an der Stelle ein Stück weit wünschen. Ich gehe davon aus, dass der DOSB unser Anliegen mit unterstützen wird.
Sie haben jetzt deutlich gemacht, wie problematisch gerade in dieser Pandemiezeit die Trainingsmaßnahmen, die Trainingslager und auch die Großereignisse sind für die deutschen Judoka auf dem Weg zu den anstehenden Olympischen Sommerspielen. Da geht es ja tatsächlich auch um ihre Existenz als Verband, denn von den Ergebnissen in Tokio hängt ja die weitere Förderung dann ab. Werden denn für diese Potenzialanalyse des Deutschen Olympischen Sportbundes diese Spiele in Tokio bewertet wie alle anderen zuvor?
Ja, das ist eine große Diskussion. Nach derzeitigem Informationsstand ist es so. Das heißt, dass der Prozess, der für die Wintersportarten ein Stück weit schon abgeschlossen ist, für die Sommersportarten nach diesen Olympischen Spielen, jetzt nach den verschobenen Spielen, stattfinden soll. Und damit natürlich auch die finanziellen Zusagen für den nächsten und auch den übernächsten Zyklus. Man muss sich die Frage stellen, und die Frage, glaube ich, wird von den Verbänden auch immer lauter, inwieweit sind aber solche Ergebnisse nach solchen Olympischen Spielen mit den besonderen Herausforderungen überhaupt wie soll ich sagen, wie können Sie das überhaupt abbilden? Ist das quasi der richtige Weg, diese Ergebnisse mit einzubeziehen in den nächsten Fördermittelentscheidungen? Das kann man durchaus kritisch sehen. Und hier müssen wir dringend auch gucken, ob das der richtige Weg ist.
Wie lautet denn Ihre Antwort auf diese Frage, ob bei dieser ganzen Chancenungleichheit und den widrigen Rahmenbedingungen eine solche Bewertung wie zuvor überhaupt zu vertreten sei?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle Entscheidungen, die wir treffen, immer als erstes die Gesundheit der Athleten im Vordergrund stehen muss. Und da darf für keinen Verband irgendwo ein zweitgeordnetes Interesse sein, dass man damit vielleicht auch Fördermittel für die nächsten 4 oder 8 Jahre irgendwo sichern muss. Dementsprechend bin ich überzeugt, dass wir vielleicht auch ein Stück weit den Abschluss dieser Potenzialanalyse auch bis zu den nächsten Olympischen Spielen sicherlich aussetzen können. Wir haben auf dem Weg zu den nächsten Olympischen Spielen weitere Höhepunkte, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, womöglich dann hoffentlich auch bald wieder, wenn die Corona-Situation eine beherrschbare ist. Und dann sollte man gucken, ob man nicht lieber diese Ergebnisse ein Stück weit mehr ins Ergebnis mit einbezieht.
Haben Sie weitere Befürworter für diese Idee?
Ich sage es mal so, wir Verbände diskutieren viel. Man muss dazu sagen, dass der Schwerpunkt klar erstmal ist, diese Olympischen Spielen abzusichern. Und es ist auch immer schwierig, inwieweit sich der ein oder andere Sportverband da auch aus der Deckung zieht.
Also eine Absage dieser Spiele in Tokio würde Ihnen nicht helfen und nicht in den Sinn kommen?
Also auch nach Rücksprache mit unseren Athleten halten wir fest an dem Plan, an diesen Olympischen Spielen teilzunehmen. Wir werden sicherlich immer auf Sicht fahren müssen, gucken, wie die Situation ist. Aber derzeit wollen wir diese Spiele durchführen. Wir sagen bloß, die Ergebnisse werden sicherlich nicht das Gesamtbild abbilden und wird sicherlich auch keinem Verband in Gänze gerecht werden können.
Und Sie befinden sich ja in der geschilderten Zwangslage. Wer kämpft, also wer in die Wettkämpfe geht, riskiert seine Gesundheit. Wer pausiert, riskiert seine sportliche Zukunft und Fördergelder. Das ist ein großes Dilemma.
Das ist ein großes Dilemma, sicherlich aber auch für den einzelnen Sportler. Wir als Deutsche Jugend haben klar gesagt, am Ende muss die Entscheidungsgewalt, ob man zu einer Maßnahme fahren möchte oder nicht, die letzte Entscheidung muss beim Sportler, beim Athleten selber liegen. Ja, dementsprechend werden wir als Verband dort keinen Druck ausüben, auch wenn eine Top-Athletin oder ein Top-Athlet hier sagt, er möchte zu einer Maßnahme nicht fahren. Wir haben das auch in Georgien miterlebt. Wir haben dann die Frauenmannschaft zurückgezogen, weil auch dort die weiblichen Athleten gesagt haben, das ist uns nach den Vorfällen im Trainingslager zu unsicher. Das ist das oberste Gebot. Aber diesen Zwiespalt, den gibt es beim Athleten und den gibt es natürlich auch bei uns als Verband.
Und der Zwiespalt, der ist natürlich bei einem einzelnen Athleten, einer einzelnen Athletin, die vielleicht auch an persönliche Sponsoren gekoppelt sind, noch größer, finde ich. Oder sehen Sie das anders? Also da wird das Risiko dann ja alleine von dem Sportler und der Sportlerin getragen, wenn er oder sie aus Eigenverantwortung absagen würde.
Das sind alles Punkte, die mit reinzählen. Man muss dazu sagen, dass die Sponsoringlandschaft, was jetzt einzelne Sponsoringverträge bei den Judoka angeht, glaube ich, eher ein Stück weit untergeordnet ist. Wichtiger ist, glaube ich, für den Athleten das, worauf er 4 Jahre lang hingearbeitet hat. Teilweise ja auch länger, also wesentlich länger logischerweise, das in Frage zu stellen oder in Abwägung. Und natürlich, klar, wir haben auch Athleten, die sind bei der Polizei, die sind bei der Bundeswehr, sind dort in Fördergruppen. Auch da ist noch nicht in Gänze geklärt, welche Ergebnisse man sich dann bezieht, um auch zukünftige weitere Förderungen durchzuführen. Wobei ich da zuversichtlich bin, dass wir das mit den Landespolizeien als auch mit der Bundeswehr sehr gut geregelt bekommen.